Deutschlandfunk. Der Tag.
Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie da oder dass Sie wieder da sind. Lassen Sie uns heute über das Thema Erwartungsmanagement sprechen.
Wie Sie? Ja, aber dazu brauchen wir kein YouTube-Tutorial. Dazu reicht gleich unsere Korrespondentin. Die analysiert uns, wie es eigentlich sein kann, dass der Weltklimagipfel jedes Jahr wieder mit großen Erwartungen überfrachtet wird, obwohl es da gar nicht um große Durchbrüche geht. Erwartungsmanagement ist also key. In der Türkei, da passiert gerade vieles im Zeitraffer. Nach dem Bombenanschlag in Istanbul wurde zack zack der mutmaßliche Schuldige gefunden. Kurz darauf werden nun kurdische Stellungen bombardiert. Und das alles innerhalb der vergangenen 7 Tage. Das lässt viele unabhängige Expertinnen aufhorchen. Auch weil die Türkei damit eine neue Militäroffensive rechtfertigt, die sie sowieso schon lange geplant und angekündigt hatte. Und dann geht's hier noch um den Aufreger des Tages. Beim Machtkampf mit der FIFA um die One Love Kapitänsbinde, da gibt es jetzt klare Verlierer. Und dazu gehört der Kampf für Gleichbehandlung und Menschenrechte. Der Tag am 21. November 2022 mit Sarah Zerback. Hi.
Ich stehe hier vor der Weltklimakonferenz, wie jedes Jahr. Eigentlich soll hier die Erde gerettet werden, doch jedes Mal passiert das Gleiche. Nix. Reduzierung der Treibhausgase, 1,5 Grad Ziel, bla 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 bla. Pustekuchen.
Knapp an der Realität vorbeigeschraubt. Daran erkennt man gute Satire, wie hier bei Extra 3. Denn tatsächlich ist der Stempel Umsetzungsgipfel, den die Gastgeber dem Ganzen gegeben hatten, ziemlich schlecht gealtert. In der Umsetzung, da ging es doch langsam und schwach voran. Und die Liste der Maßnahmen, die nicht konkret beschlossen wurden, die ist lang. Das haben die 27 bisherigen Weltklimakonferenzen wohl mehr oder weniger gemein. Wenn man nur aufs Ergebnis schaut, dann ist Frust programmiert. Wie sieht das denn an Katrin Büsker, die Kollegin, die den Endspurt des Klimagipfels inklusive Verlängerung miterlebt hat in Sharm el-Sheikh? Hi, Frau Büsker.
Hallo.
Am Ende muss ja mindestens irgendwie die Rettung der Welt stehen, hat man das Gefühl. Sonst war es irgendwie nichts mit so einer Weltklimakonferenz. Gehen wir da ganz unter Umständen auch vielleicht mit falschen Erwartungen ran?
Schöne Suggestivfrage, die ich nur mit einem Ja beantworten kann. Also es ist natürlich. Also man darf halt nicht vergessen, das ist eine UN-Konferenz. UN, das ist diese große Institution, wo fast 200 Staaten zusammenkommen, 200 Staaten mit sehr unterschiedlichen Interessen. Und ja, alle diese Staaten haben ein Interesse daran, dass dieser Planet irgendwie lebenswert bleibt, aber die haben auch geopolitische Interessen, wirtschaftliche Interessen. Stichwort Saudi-Arabien zum Beispiel. Natürlich möchte Saudi-Arabien ein Platz bleiben, wo man irgendwie überleben kann. Ist jetzt schon heiß, wird durch den Klimawandel noch heißer, aber gleichzeitig hat Saudi-Arabien einfach auch seine Macht, sein Imperium aufgebaut auf Öl. Da jetzt nicht von heute auf morgen rauszugehen, sondern internationale Abkommen so zu gestalten, dass man das Öl noch ein bisschen länger benutzen kann, ist aus der Perspektive durchaus verständlich, wenn auch aus klimapolitischer Perspektive natürlich ein Desaster. Und ich habe bei diesen Klimakonferenzen, das ist ja meine erste, ich war jetzt zum ersten Mal tatsächlich vor Ort, so ein bisschen das Gefühl auch, das verengt sich dann so in den letzten Tagen, wird dann so ein bisschen Sportberichterstattung und alle fiebern irgendwie einem Ergebnis hinterher und wann kommt es, wird es eine Nachtschicht, die Klimakonferenz geht wieder in Verlängerung. So. Aber bei der Machart dieser Konferenz ist einfach klar, da kann kein geiles Ergebnis rauskommen. Dieser Kompromiss, der da am Ende steht, der kann nur faul sein, weil er die Interessen von fast 200 Staaten zusammenbringt. Und im besten Fall bringt er uns als weltklimapolitischen kleinen Schritt weiter. Und da würde ich schon sagen, das ist in den vergangenen Jahrzehnten ja durchaus passiert. Also Paris 2015 war der große Pflock, wo das 1,5-Grad-Ziel eingeschlagen wurde. Und seitdem hat sich Stück für Stück ein bisschen was getan, nicht immer in der Haupterklärung. Aber zu solchen Klimakonferenzen gehören ja noch ganz viele Nebenerklärungen. Nicht nur das Arbeitsprogramm zur Emissionsminderung, das war jetzt nicht so gut dieses Jahr, aber zum Beispiel auch neue Leitlinien für internationale Finanzströme. Auch das ist ja so ein Thema, an das man ran muss, wenn man die umstellen möchte, damit sie für die Klimakrise angemessen genutzt werden können. Und in diesen Bereichen tut sich einfach Schritt für Schritt so ein bisschen. Das ist dann nur immer hyperkomplex und auch manchmal ein bisschen langweilig, weil es viel Textarbeit ist. Deshalb schafft es das dann mit diesen kleinen Schritten nicht in die großen Nachrichten.
Okay, verstehe. Also es zählt eben nicht nur irgendwie, dass das Runde ins Eckige und, diese ganzen Sportmetaphern, sondern im Prinzip, es geht darum, was passiert auch das ganze Jahr über und jetzt nicht eben nur singulär an diesem einen Tag, ne, an dem sich einmal im Jahr ausgetauscht wird.
Ganz genau. Annalena Baerbock hat das gestern auch nochmal gesagt. Also hier an diesem Sonntagmorgen, als sie das gesagt hat, war Sonntagmorgen, geht die Klimakonferenz zu Ende. Aber ab Montag verhandeln wir weiter. Also internationale Klimapolitik ist halt etwas, was kontinuierlich weitergeht. Und viel passiert da ja auch durch bilaterale Abkommen oder Abkommen zwischen der EU und einzelnen Staaten. Wenn wir uns ein Stück zurückgehen, G20-Gipfel war ja jetzt auch letzte Woche, ich komme mit den Daten inzwischen,
das ist alles nur mal
eine Nacht
Zeit
durch. Ja. Es gab einen G20-Gipfel und da wurde eine Energy Transition Partnerschaft mit Indonesien abgeschlossen. Also da wird Geld gegeben, da wird Know-how gegeben, damit Indonesien 10 Jahre eher rauskommt aus seinem fossilen Energiesystem. Und allein sowas bringt schon was. Das sind oft so Sachen, die sich aus so Gipfeln heraus ergeben, weil da mal erste Kontakte geknüpft werden oder zu so Gipfeln sowas dann final gemacht wird, so wie mit jetzt Indonesien beim G20-Gipfel. Aber das sind so Pflöcke, die den Klimaschutz dann tatsächlich voranbringen können. Damit retten wir singulär mit dem einzelnen Ereignis die Welt nicht, aber wir krabbeln so Stück für Stück einen Schritt voran, dass es vielleicht besser werden kann.
Okay, weil es eben mehr ist als nur diese politische Entscheiderplattform, sondern man tauscht sich auch aus, verstehe. Jetzt warst du ja das erste Mal nicht nur auf dieser Klimakonferenz unterwegs, sondern auch mit der Bundesaußenministerin dort vor Ort unterwegs, einer grünen Bundesaußenministerin. Wie sieht sie denn und wie interpretiert sie auch die Rolle Deutschlands?
Also meinem Eindruck nach ist Annalena Baerbock schon klar, dass Deutschland international nur ein Akteur von vielen ist, aber sie hat schon den Anspruch aus meiner Sicht gezeigt, dass Deutschland ein Akteur sein soll, der pushen soll. Sie hat sich ja auch dafür eingesetzt, dass dieses große Thema Loss and Damage, also Schäden und Verluste, auf die Tagesordnung kommt. Ich glaube, da habt ihr am Freitag hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen mit Georg Ehring, der ja schon seit Jahren für uns im Deutschlandfunk die Klimakonferenz begleitet. Und genau. Baerbock hat halt ganz klar formuliert. Für sie ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass eben die Industriestaaten, die mit ihren Emissionen den Klimawandel vorangetrieben haben, dass die für die daraus resultierenden Schäden in vulnerableren Ländern einfach auch aufkommen. Das hat sie auf die Tagesordnung gesetzt und da ist jetzt am Ende tatsächlich eine Vereinbarung getroffen worden auf dieser Klimakonferenz. Etwas, wofür die kleinen Staaten sich seit Jahrzehnten stark gemacht haben, wo sie nicht gehört wurden. Das wird jetzt umgesetzt. Also das muss alles noch ausgearbeitet werden, aber es gibt jetzt eine Entscheidung, dass es kommen soll. Und vielleicht auch noch so ein bisschen zu, wie hat Deutschland sich da eingeordnet, auch in den größeren Kontext. Die Verhandlungen sind ja im EU-Format geführt worden. Also Franz Timmermans hat da eine große Rolle gespielt, der zuständige EU-Kommissar. Aber Baerbock hat sich da sehr eng dann entsprechend mit ihm auseinandergesetzt ist jetzt nicht das richtige Wort, aber ich bin auch ein bisschen müde.
Das verzeihen wir dir, aber sie ist ja auch zum ersten Mal wirklich in dieser Rolle der Hauptverhandlerin, ne? Weil der Ressortzuschnitt da so ein bisschen anders ist.
Genau, vorher war die internationale Klimapolitik ja im Umweltministerium angesetzt. Bei der letzten Klimakonferenz hat Svenja Schulze, SPD, die damals noch Umweltministerin war, die Verhandlungen geführt. Jetzt ist diese ganze Abteilung rübergewechselt aus dem Umweltministerium ins Auswärtige Amt. Also auf der Abteilungsleiterebene sind noch die gleichen Leute. Aber Annalena Baerbock ist jetzt die Chefin, die dann ab Mittwoch die Geschäfte geführt hat, beziehungsweise ihre Beauftragte für internationale Klimapolitik und Staatssekretärin Jennifer Morgan. Die ist ja ehemals Greenpeace-Chefin. Auch schon seit vielen Jahrzehnten bei diesen Klimakonferenzen dabei und deshalb bestens vernetzt, gebürtige US-Amerikanerin, insofern auch mit Kontakten auf die andere Seite des Atlantik, was auch, glaube ich, wichtig war, um die USA hier in der Frage von Loss and Damage, die wollten das ja überhaupt nicht so richtig, so ein bisschen mit auf die Seite der Europäer zu ziehen, sodass am Ende da was möglich war. Und ich hatte den Eindruck, die sind schon ziemlich selbstbewusst aufgetreten. Also sowohl Jennifer Morgan und ihre gute Vernetzung, aber eben auch Annalena Baerbock hat da wirklich einen selbstbewussten Auftritt hingelegt und, glaube ich, auch die EU-Verhandlungsgruppe ein bisschen gepusht. Es lief ja lange nicht so richtig gut. Dann gab es am Samstag so einen Auftritt am Europäischen Pavillon. Das fand ich sehr bemerkenswert, wo es so ein EU-Koordinierungstreffen gab. Da haben sich die ganzen Minister zusammengesetzt und danach sind sie vor die Presse getreten. Timmermans hat ein Statement gegeben und hinter ihm standen alle Ministerinnen und Minister aus der EU, um sozusagen auch symbolisch zu zeigen, ey, wir stehen hier gemeinsam. Und die Botschaft war dann wiederum, wenn es hier einen Deal geben sollte, der schlechter ist als das, was in Glasgow rausgekommen ist, also wo man sich ja darauf verständigt hatte, 1,5 und Kohleausstieg, also wenn es schlechter werden sollte, nee, dann unterzeichnen wir hier gar nichts, dann gehen wir als EU geschlossen nach Hause, so spielen wir nämlich nicht mit dieses Spiel. Und das fand ich wirklich auch nochmal selbstbewusst, wobei ich auch gehört habe, dass die EU im Vorfeld sich ein bisschen besser hätte absprechen können. Ich glaube, entsprechend war es auch möglich, dass Deutschland hier eine ganz prägende Rolle mitgespielt hat.
Mhm. Aber sicherlich auch nicht unkritisiert, ne? Also so dieses Vorreitermodell, Deutschland irgendwie Musterschüler in Sachen Klimaschutz, das geht ja auch nicht mehr so ganz auf, ne?
Nee, also ging es ja irgendwie noch nie so richtig, weil wir am Ende dann doch einen großen Batzen fossiler Energie auch immer noch haben. Und das ist so ein bisschen auch die Absurdität bei dieser Klimakonferenz. Also auf der einen Seite stellt Annalena Baerbock sich dahin und sagt, wir müssen ganz klar aus Öl und Gas raus, um die Emissionsminderungsziele einzuhalten, um 1,5 Grad zu sichern. Dann setzt sie sich massiv dafür ein, dass die geschädigten Staaten entschädigt werden durch einen Fonds. Auf der anderen Seite steht aber die deutsche Realpolitik. Und das kann man vielleicht am Beispiel Senegal ganz gut erklären. Als Olaf Scholz vor einigen Monaten da war, hat er ja signalisiert, dass er dem Senegal dabei helfen möchte, ein neues Gasfeld zu erschließen, damit Deutschland von da Gas bekommen kann. Und hier auf der Klimakonferenz haben sich jetzt die Fridays for Future Deutschland mit verschiedenen zivilen Gruppen aus dem Senegal zusammengetan zu einem Bündnis, das diesen Deal eben verhindern will. Weil die Argumentation ist, hey, wir können doch jetzt in Afrika, in einem afrikanischen Staat, nicht neue fossile Infrastruktur bauen, mit der Verbrennung von Gas den Klimawandel weiter anfeuern und dann wiederum aber diesem afrikanischen Staat aus einem Fonds Geld bezahlen für die klimabedingten Schäden, die da entstehen. Das ist ja total grotesk aus deren Perspektive. Und die sagen, hey, Moment, die wenigen finanziellen Mittel, die es tatsächlich gibt, die der Senegal selbst hat, aber die man auch von außen geben könnte, ist ja doch viel sinnvoller, die in den Ausbau von erneuerbaren Energien hineinzustecken. Und tatsächlich ist das etwas, was die EU, aber auch Deutschland ja an anderen Stellen durchaus tun, mit so Klima- und Energiepartnerschaften. Da werden dann Kredite gewährt, da wird Geld reingesteckt, damit Staaten sich umstellen auf erneuerbare Energie. Kenia beispielsweise, da gibt es jetzt einen Deal, dass das Land dabei unterstützen soll, bis 2030 komplett umzusteigen auf erneuerbare Energien. Also Kenia, 100% erneuerbar, aber Senegal soll ein neues Gasfeld aufschließen, von dem dann irgendwie Deutschland profitiert. Klimapolitisch schwierig, wobei ich muss dazu sagen, natürlich gibt es im Senegal auch Leute, die wollen, dass dieses Gasfeld erschlossen wird. Ne? In der Politik, in Konzernen, sicherlich auch in der Bevölkerung. Aber ich finde, dieses Beispiel zeigt, es ist schon eine komplexe Gemengelage und Deutschland verhält sich dann nicht immer so sauber, wie es das von anderen verlangt.
Und es zeigt auch so diesen Bruch in der Logik, einerseits zu sagen, dafür ist viel Geld da, für die Schäden und die Verluste aufzukommen, das ist ja auch richtig so, aber so viel Geld kann man gar nicht haben, wie das, was man ja an neuen Schäden und Verlusten sozusagen produziert. Also ist ein wichtiger Punkt und irgendwo aus deiner Antwort höre ich auch schon raus, wie dieses Statement von Annalena Baerbock vielleicht zustande kommen konnte. Die spricht ja davon, dass Hoffnung und Frustration bei diesem Gipfel ganz eng beieinander liegen. Sind quasi diese beiden Hauptergebnisse des Gipfels, die sich dadurch ganz gut veranschaulichen lassen, oder?
Ja, genau. Loss and Damage quasi yay, Emissionsminderung nay. Das ist, man hat jetzt einen neuen Topf für die Entschädigungsmaßnahmen gefunden, aber am besten wäre es ja, wenn wir den Klimawandel nicht weiter anheizen würden, damit diese Schäden gar nicht erst entstehen. Und da mangelt es jetzt eben an neuen Verbindlichkeiten auf dieser Konferenz. Also es ist eigentlich nichts gemacht worden, um den Weg der Emissionsminderung zu gehen, also 1,5 Grad möglich zu machen. Um das nochmal ein bisschen plakativer zu sagen, es geht halt darum, dass wir die Erderwärmung begrenzen wollen. Ab 1,5 Grad wird es in großen Teilen der Welt sehr, sehr ungemütlich. Die Korallenriffe werden absterben. Übrigens, Sharm el-Sheikh hat wunderbare Korallenriffe direkt vor der Küste. Das ist ein Juwel auch für den dortigen Tourismus. Das existiert nicht mehr, wenn die Erde sich erwärmt. Also im Grunde müsste auch Ägypten ein großes Interesse daran gehabt haben, etwas zu tun. Gleichzeitig möchte Ägypten aber auch weiterhin Gas verkaufen.
Hattest du persönlich wahrscheinlich keine Zeit, dir die mal aus der Nähe anzugucken, ne?
Ich habe ein paar sehr bunte Fische gesehen im Roten Meer. Ich war morgens schwimmen, zu meiner Verteidigung.
Ach guck, ja, nee, es sei dir sehr gegönnt. Jetzt habe ich allerdings, um nochmal so ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten, jetzt habe ich einen Klimaexperten von der Uni Kiel im Ohr, der sagt jetzt nach dem Ende der Klimakonferenz, ehrlich gesagt, das Modell dieser Weltklimakonferenzen, das hat sich total überholt. Da müsste es eigentlich ein neues Format geben, denn nennt das Koalition der Willigen, der Mujib Latif, so heißt der Mann. Findest du das sinnvoll, Länder, die bremsen, auszuschließen?
Nö, Weil die brauchen wir ja auch. Also die müssen ja auch ihre Emissionen irgendwie runterbringen, weil wir alle pusten unser CO2 in die gleiche Atmosphäre. Und da muss man sich nur das Beispiel China angucken. China ist der größte Emittent, hat pro Kopf inzwischen fast ein Level erreicht von Deutschland. Also pro einzelner Person wird genauso viel CO2 ausgestoßen wie in Deutschland. Fast. Das alles passiert durch einen enormen Wachstumsschub, Wirtschaftswachstumsschub in den vergangenen Jahren. Und diese Länder muss man ja auch irgendwie dazu bewegen, dass sie die Dekarbonisierung mitmachen, also wegkommen von fossilen Stoffen. Und nicht nur, anders gesagt, auch aus wirtschaftlichen Interessen. Weil wir können uns total viel anstrengen, hier in Deutschland irgendwie alles zu dekarbonisieren. Das führt dann im Zweifelsfall zu dem sogenannten Carbon Leakage. Also dass Unternehmen, die fossil produzieren, einfach das nicht mehr hier machen, sondern nach China rüber wechseln. Dann wird halt Stahl nur noch auf fossiler Basis in China produziert, nicht mehr in Deutschland. Davon hat am Ende niemand was, weil dann haben wir hier den wirtschaftlichen Schaden und der Stahl wird trotzdem fossil produziert und das CO2 geht trotzdem in die Atmosphäre. Also um das Weltklima zu retten, und da sind wir wieder bei diesem Bild, was eigentlich nicht stimmt, müssen alle irgendwie zusammenarbeiten und das kann halt nur funktionieren auf dem Level der Vereinten Nationen. Diese Konferenz hat total viele Defizite, da gehe ich total mit, auch wenn man sich das Sponsoring anguckt. Coca-Cola, Mövenpick, Nescafé, ganz viele fossile Konzerne, die da die Stände mit aufgebaut haben und so, also offiziell als Sponsoren, ne? Das ist defizitär, gehe ich absolut mit, müsste man reformieren. Aber ich glaube, es braucht einen Ort, wo alle zusammenkommen, wo alle dann auch in heftigen Diskussionen miteinander ringen, um irgendwie ein paar Schritte voranzukommen, auch wenn das nie der große Wurf sein wird. Das sind Minischritte und aus Klimaperspektive bräuchten wir den großen Wurf eigentlich. Aber das vielleicht auch noch hinzugefügt, es hindert einen ja niemand dran, trotzdem eine Koalition der Willigen zu machen und über das hinauszugehen, was auf solchen Klimakonferenzen beschlossen wird. Das Endpapier macht jetzt möglich auch das sagt, dass erneuerbare Energien eine große Rolle spielen bei der Bewältigung der Energiekrise, aber auch Energieträger mit einem geringen CO2-Ausstoß. Was ist gemeint? Gas. Also niemand hindert Deutschland daran, die Gaspläne zur Seite zu legen und umzustellen, genauso wie niemand Frankreich daran hindert, etc. pp. Also eine Koalition der Willigen ist ja auch über eine Klimakonferenz hinaus möglich, aber es braucht Klimakonferenzen.
Der türkische Präsident lässt seinen Sprecher Folgendes twittern. Es ist die Zeit der Abrechnung. So kommentiert er, dass das türkische Militär kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien angegriffen hat. Diese Militäroffensive läuft seit Sonntag, offiziell als Reaktion auf den Bombenanschlag vor einer Woche in Istanbul, bei dem 6 Menschen getötet wurden und mehr als 80 verletzt. Diese Abrechnung ist eine Militäroffensive, die der türkische Präsident schon seit Monaten immer wieder angekündigt hat und vor der die USA, Russland, Iran auch immer wieder abgeraten und gewarnt hatten. Da fragen sich nun viele, ob das jetzt nicht zu gut zusammenpasst. Karin Senz ist unsere Korrespondentin in Istanbul. Wie glaubwürdig ist denn diese Erklärung und die Schuldzuweisung des türkischen Präsidenten?
Ja, es gibt dazu eben Spekulationen. Aber es ist so, dass wir schon wissen, dass Erdogan schon lange diese Offensive angekündigt hat. Natürlich immer mit dem Satz, wir kommen eines Nachts. Aber wir haben auch gesehen, im Sommer gab es ja diesen Dreiergipfel in Teheran, wo er mit dem russischen Präsidenten Putin und dem iranischen Präsidenten Raisi zusammengekommen ist. Und die beiden haben ja auch Aktien eben beispielsweise in Syrien. Und da ist er wirklich, man kann schon sagen, gnadenlos abgeblitzt mit seiner Vorstellung, dass er eben jetzt nach Nordsyrien reingehen könnte. Und da scheint sich irgendetwas geändert zu haben. Zumindest aber sieht er sich jetzt mehr als vorher noch im Recht, eben genau diese Offensive zu starten. Und das ist eben in der Nacht auf Sonntag passiert.
Haben er, bevor wir jetzt auf die Angriffe, die militärischen, konkret zu sprechen kommen, haben er und seine Behörden denn konkret Beweise, dass sich jetzt nun hinter dem Bombenanschlag vor einer Woche Kurden verbergen, also dass die dafür verantwortlich sind?
Also die Kurden, da muss man sowieso ein bisschen vorsichtig sein. Da würde man doch in der Türkei korrekterweise immer sagen, also die PKK beziehungsweise die YPG, vielleicht das nochmal ein bisschen auseinanderzuhalten. PKK ist die verbotene kurdische Arbeiterpartei, wie sie sich nennt, die auch in Deutschland übrigens als Terrororganisation verboten ist. Die YPG, die sieht man als den syrischen Arm der PKK an. Und als dritte Abkürzung kommt dann noch die HDP dazu. Das ist eine pro-kurdische Partei in der Türkei. Und da wirft die türkische Regierung eben dieser HDP auch immer vor, dass sie sozusagen der politische Arm dessen sei. Also diese drei haben wir sozusagen unter diesem Dach Kurden, wie man das gerne mal zusammenwirft, unter einem Dach eben. Und es ist so, dass, und da waren doch alle sehr erstaunt, dass dieser ganze Fall, ich habe immer gesagt, keine 24 Stunden und alles war gelöst nach dem Terroranschlag. Erdogan hat es heute nochmal verkürzt und sagt, innerhalb von 12 Stunden haben wir die Täterin gefasst und auch noch alle 50 Komplizen und auch Wohnungen durchsucht, Arbeitsplätze durchsucht und entsprechend auch anscheinend alle Beweise zusammengesammelt, um eben zu sagen, weniger, dass die PKK dahinter steckt, sondern tatsächlich eben die JPG, diese Frau, die da eben als mutmaßliche Attentäterin festgenommen wurde, die wurde angeblich in Kobane oder zumindest in einer Kurdenhochburg von der JPG ausgebildet und sei dann eben in die Türkei geschleust worden.
Und gleichzeitig hat die JPG ja genauso schnell, wie sie beschuldigt wurde, auch die Verantwortung zurückgewiesen. Passt das denn ins Muster, also von PKK und JPG eben nicht sich dafür verantwortlich zu zeigen? Weil Anschläge haben die ja in der Vergangenheit immer wieder mal in der Türkei auch verübt. Passt das ins Muster?
Also die haben zahlreiche Anschläge verübt und deswegen ist es auch wirklich ein rotes Tuch in der Türkei für viele, egal aus welcher politischen Richtung sie kommen. Aber gerade in den letzten Jahren haben wir bei der PKK beobachten können, dass ihre Ziele eigentlich immer entweder Polizei oder Militär waren, also beispielsweise eine Polizeistation oder ein Bus mit Soldaten. Da wurden auch immer Zivilisten als Opfer in Kauf genommen, aber das direkte Ziel galt eben nicht Zivilisten. Und das war jetzt eben auf der Istiklal, also auf dieser Einkaufsstraße hier in Istanbul, genau anders. Da wurde die Bombe praktisch direkt vor einem Geschäft abgelegt, weit und breit keine Polizeistation und schon gar kein Bus mit Soldaten beispielsweise. Natürlich kann so eine Organisation ihre Strategie auch ändern. Also das kann man jetzt nicht ausschließen. Wenn man sagt, die haben das die letzten Jahre immer so gemacht, dann wird es auch diesmal so gewesen sein und dann passt es einfach nicht. Aber zumindest, wenn man das analysiert, wie es in den letzten Jahren gewesen ist, dann passt dieser Anschlag nicht dazu.
Und nun als Reaktion, als Abrechnung auch, wie es ja hieß, wurden mutmaßliche Verstecke der kurdischen Terrororganisation PKK eben im Nordirak und die Stellungen ihres syrischen Ablegers, der JPG in Nordsyrien, bombardiert. Das ist das, was jetzt gerade da die Nachrichten bestimmt. Welche Dimension hat denn diese jüngste Offensive?
Es machte mal so den Eindruck, als wäre das jetzt ein reiner Vergeltungsschlag, also sozusagen eine einmalige Angelegenheit. Aber ein Experte hat gestern schon im Fernsehen gesagt, das ist die größte Offensive, die wir bisher von der Türkei gerade in Nordsyrien gesehen haben. Es ist ja insgesamt die fünfte inzwischen. Wir können das im Moment nicht überprüfen. Also es ist einfach wirklich schwer, das jetzt sozusagen gegeneinander zu halten. Aber Erdogan hat heute nochmal angekündigt, dass eben zu diesen Luftangriffen auch eine Bodenoffensive kommen soll. Wie groß, da hat er sich jetzt noch nicht festgelegt.
Opfer, das muss man auch dazu sagen, gibt es auch auf türkischer Seite. Schürt das so die Sorge, dass sich da jetzt eine Gewaltspirale weiter nach oben drehen könnte?
Also auf jeden Fall wird so diese Offensive auch für die türkische Bevölkerung greifbar. Wobei das jetzt nicht das erste Mal ist, dass Raketen aus Nordsyrien praktisch im Grenzgebiet auf Seiten der Türkei einschlagen. Aber es kamen die ersten Raketen in Kilis an. Das ist eine Stadt, die wirklich direkt an der Grenze liegt. Da kann man sozusagen rüber gucken. Und da gab es schon Verletzte in der Nacht auf Sonntag. Also da kam die Reaktion relativ schnell. 7 verletzte Polizisten und Soldaten. Jetzt gab es nochmal einen aktuellen Angriff auf eine Grenzstadt in der Provinz Gaziantep, also auch im Süden unten. Und da sieht es so aus, dass wohl Häuser, eine Schule und ein Lastwagen beschossen wurde. Und angeblich soll es 3 Tote gegeben haben, darunter auch ein Kind und eine Lehrkraft. Und diese Raketen sollen aus der Stadt Kobane kommen. Das gilt als eine Hochburg der JPG.
Und das alles an einem Tag, an dem die Bundesinnenministerin anreist zu Gesprächen in Ankara. Da wird es sicher ja auch als Thema auf der Agenda landen, auch wenn es da vorher nicht stand. Welche politischen Interessen könnte Ankara denn Richtung Berlin äußern in diesen Gesprächen?
Also ich glaube, dadurch ist der Besuch schon irgendwie ziemlich heikel geworden. Denn wir wissen ja, dass auch Außenministerin Baerbock im Sommer hier war und eben auch von so einer Offensive abgeraten hat. Und die Türkei wird sich sicherlich jetzt auch, wenn die deutsche Innenministerin kommt, auf den Artikel 51 der Vereinten Nationen, der Charta der Vereinten Nationen berufen, das Recht auf Selbstverteidigung. Jetzt ist es natürlich schwierig, weil die Türkei auch immer damit argumentiert hat, wenn sie gegen die YPG in Nordsyrien vorgegangen ist, dass man eben einen Sicherheitsstreifen abschaffen möchte, also praktisch einen Abstand schaffen möchte zwischen dieser YPG zur türkischen Grenze und da idealerweise auch gleich syrische Flüchtlinge aus der Türkei ansiedeln möchte. Denn der Druck auf Erdogan, auf die Regierung in der Türkei, diese 4,5 Millionen Flüchtlinge insgesamt, davon etwa knapp 4 Millionen Flüchtlinge aus Syrien in das Land zurückzuschicken, der ist immens groß geworden, gerade durch die großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Land, weil wir einfach sehen, dass auf dem Billigwohnungsmarkt, auf dem Billigarbeitssektor eine große Konkurrenz entstanden ist. Und ich glaube, man muss es auch ein bisschen in dem Zusammenhang sehen. Man sagt ja immer auf deutscher, europäischer Seite, die Türkei bekommt ja auch sehr viel Geld dafür, dass sie diese Flüchtlinge im Land beherbergt. Aber man kann ihr praktisch ja, auch wenn man das wollte, gar nicht mehr Geld bezahlen, sonst würde man möglicherweise wirklich einen Zustand schaffen, wo es vielleicht manchen Flüchtlingen besser geht als den Ärmsten unter den türkischen Armen. Also das ist ein ganz, ganz heikles Thema, weil natürlich lehnt man innerhalb von Deutschland auch ab, dass diese syrischen Flüchtlinge in einem Streifen neu angesiedelt werden, wo andere Menschen vertrieben werden sollen.
Also kann die Bundesinnenministerin sich quasi abschminken, dass man da weiter kommt beim sogenannten Flüchtlingsdeal, so heißt er ja, zwischen EU und Türkei. Also da will sie ja eigentlich, damit reist sie sozusagen im Gepäck nach Ankara, darauf dringen, dass da was passiert, ne? Dass die irreguläre Migration eingedämmt wird, beziehungsweise auch Asylbewerber zurückgenommen werden. Aber damit ist nicht zu rechnen.
Naja, die Türkei steht ja auf dem Standpunkt, dass sie praktisch ihren Teil dieses Flüchtlingsdeals voll erfüllt, dass sie nach ihren Möglichkeiten diese Flüchtlinge eben auch zurückhält an den Grenzen, die Grenzen in Richtung Griechenland, ob das jetzt auf dem Land oder auf dem Seeweg ist, sichert, soweit ihr das eben auch möglich ist. Und klar, dass man nicht jeden Schlepper aufhalten kann. Also das ist die Argumentation, gegen die sich dann Faeser eben auch stellen muss und möglicherweise eben auch andere Argumente finden muss.
Und sie muss sich eben auch überlegen, wie sie auf die Militäroffensive reagiert und wie sie dann ins Freund-Feind-Schema Ankaras einsortiert wird. Die Türkei hat ja gerade erst für einen Eklat gesorgt, indem sie der EU und den USA vorgeworfen hat, dass sie Terroristen Unterschlupf gewähren würden. Rund um den Terroranschlag war das. Und da wurden zum Beispiel auch die Beileidsbekundungen der USA brüsk abgewiesen. Worauf muss sich da also die Bundesinnenministerin einstellen?
Also ich glaube, wir haben das schon auch erleben können, was im Moment für ein Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland ist. Als Innenministerin Annalena Baerbock im Sommer hier war, da hat sie sich schon einen ziemlich heftigen Schlagabtausch mit ihrem Amtskollegen Cavusoglu geliefert. Da ging es um ganz verschiedene Themen, aber natürlich eben auch um diese Offensive in Nordsyrien. Aber wenn wir jetzt beispielsweise eben auf Amerika kommen, da hat ja Soylu, der Innenminister, also diese Beileidsbekundungen harsch zurückgewiesen und kurz drauf stand Erdogan mit dem US-Präsidenten Biden in Bali vor der Kamera und man hat ein kurzes Gespräch gehalten und er ist heute just gefragt worden, was die beiden denn besprochen haben, ob es denn auch um diese Operation in Nordsyrien gegangen sei und Erdogan hat gesagt, er hat also weder mit Biden noch mit Putin über die Operation gesprochen. Da muss man mal gucken, nachdem es ja so eine harsche Absage vor Wochen gab in diese Richtung, ob das dann tatsächlich so ist. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich durchaus auch interessant, gibt es auch türkische Experten, die dann spekulieren, was dann passiert sein könnte. Und der eine meinte eben, naja, also die USA wollen Finnland und Schweden in die NATO holen und vielleicht drücken sie deswegen jetzt bei Nordsyrien eben ein Auge zu. Und bei Putin könnte ein Grund eben sein, dass er sagt, naja, also immerhin die Türkei ist sozusagen noch unser Tor zur Welt beim Ukraine. Russlandkrieg, die wollen da vermitteln und die brauchen wir eben vielleicht in dieser Rolle.
Ich glaube, die Rückendeckung vom DFB, von unserem Präsidenten und von den Verantwortlichen haben wir im DFB und dementsprechend haben wir da jetzt auch keine Angst vor. Die Power, die diese One-Love-Binde hat, haben auch andere Nationen bei uns im Westen, in Europa mitgetragen. Und das finde ich gut, dass wir nicht die Einzigen sind, sondern zusammen auch ein Statement setzen können.
Ja, schade nur, dass aus diesem Statement für Gleichbehandlung und gegen Menschenrechtsverletzungen jetzt doch erstmal nichts wird. Seit diesem O-Ton von Manuel Neuer, dem Kapitän der deutschen Nationalelf, da sind gerade mal ein paar Stunden vergangen. Aber jetzt ist klar, die One-Love-Kapitänsbinde, die wird wohl doch nicht getragen, nachdem die FIFA den Druck nochmal erhöht hat jetzt auf den letzten Metern, auf den DFB und auf die anderen teilnehmenden Nationen, die sie eigentlich tragen wollten, also unter anderem England, die Niederlande. Ja, und diesem Druck jetzt nachgegeben zu haben, das rechtfertigt DFB-Präsident Bernd Neuendorf heute nun so.
Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte, wie ich finde. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA. Sie hat uns klargemacht, dass wir mit sportlichen Konsequenzen bedroht werden, sollten wir der Aufforderung, die Binde nicht zu tragen, nicht nachkommen. Wenige Stunden bevor Harry Kane, Virgil van Dijk und Gareth Bale den Platz betreten. Das ist, glaube ich, schon ein sehr bemerkenswerter Vorgang. Wir wollen nicht, dass der Konflikt, über den wir hier sprechen und den wir zweifellos haben mit der FIFA, auf dem Rücken der Spieler ausgetragen wird. Wir stehen zu unseren Werten, wir stehen zu dem, was wir gesagt haben und glauben, dass wir diese Werte auch künftig und während des Turniers weiter vertreten müssen und werden.
Soweit erstmal das Statement vom DFB. Die Debatte, die geht natürlich weiter, wird hitzig geführt, mindestens mal bis Mittwoch, bis dann Deutschland gegen Japan spielt und Manuel Neuer eben ja ohne One Love Kapitänsbinde antreten wird. Wer dazu noch mehr Einschätzungen und Analysen haben möchte, dem sei unser Players Podcast hier im Deutschlandfunk ganz besonders empfohlen. Die nächste Ausgabe, da wird es genau darum gehen. Abrufbar ist der immer um 5 Uhr morgens jetzt zu WM-Zeiten, dann in euren Podcatchern und natürlich der DLF-Audiothek. Ich mache an der Stelle erstmal einen Punkt, sage danke fürs Zuhören, fürs Mitdenken auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.